Ich glaube, was uns abhebt, ist, dass wir nicht dahin schielen, wie kriegen wir das meiste aus den Therapeuten rausgepresst und aus den Patienten, sondern wie kriegen wir die Therapeuten bestmöglich entwickelt? Was können die machen, nicht nur persönlich, sondern auch fachlich? Was können wir tun, damit die gut arbeiten können, dass die Projekte selber übernehmen können, dass sie auch gerade in unserem frauenlastigen Beruf auch eine Karriere ein Stück weit machen können? Was können wir da anders machen? Was können wir denen noch anbieten?
Du hörst OP Podcast, der Podcast rund um Therapie und Praxis. Sie hat 8 Standorte mit 50 Mitarbeitenden in Norderstedt, Hamburg und Bremen. Und dennoch spricht die Logopädin Tanja Westkamp Nimmergut bei ihren Praxen nicht von einer Kette, sondern von einer Praxisfamilie. Diese Familie heißt Terra Lingua und bietet neben der Logopädie unter dem Namen Terra Ergo auch Ergotherapie an. Kern ihres Erfolgs sind laut Tanja Wachstum und der therapeutenzentrierte Ansatz. Was das meint, erzählen die Praxisinhaberin und ihr Managing Director Ron Rieper im Gespräch mit OP-Herausgeber Ralf Buchner. Auf geht's!
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von UP Podcast, dem Podcast für Unternehmen Praxis. Und heute geht's mal wieder über die Unternehmerperspektive. Und ich freue mich, dass Tanja und Ron als Gesprächspartner heute zugesagt haben. Hallo Tanja, hallo Ron.
Hallo Ralf. Schön, dass wir dabei sein dürfen heute.
Sehr schön. Ihr seid von der Praxiskette Terra Lingua. Am besten, Tanja, stell du doch mal vor, was ihr so macht.
Also ich spreche ja eher lieber von einer Praxisfamilie als von so einer Kette. Ja, wir haben logopädische und interdisziplinäre Praxen mit der Ergotherapie zusammen. Also Logopäden und Ergotherapeuten arbeiten an einem Standort gemeinsam. Und ja, mittlerweile haben wir 8 Standorte, 50 Mitarbeitende und ja, es ist noch kein Ende abzusehen, wenn ich da mal so aus dem Nähkästchen plaudern darf.
Alright, wie groß soll das werden?
Wie groß soll das werden? Ja, bis es keinen Spaß mehr bringt, ne? Also.
Ja, das ist auch ein Konzept. Andere Leute versuchen, Spaß zu optimieren und du versuchst, über diesen Punkt hinwegzukommen. Auch eine Idee, alles klar. Okay. Oder ist es ein ganz klassischer wirtschaftlicher Case, dass du sagst, okay, ich will eine Größe finden, bei der ich dann als Übernahmekandidatin interessant werde für Venture-Capital-Geschichten?
Nein, gar nicht. Also wir sind tatsächlich auch schon gefragt worden von Waterland zum Beispiel, aber das steht für uns überhaupt gar nicht zur Diskussion. Auch andere große Ketten, die man so kennt, haben schon bei uns angefragt. Das steht überhaupt nicht zur Diskussion. Wir sind ein Familienunternehmen und um die Nachfolge da auch zu sichern, haben wir unter anderem dann auch den Ron mit ins Boot geholt, damit wir da irgendwann auch mal die Familie übergeben können in gute Hände, die dann auch so weitergeführt wird, wie wir das im Kopf haben und wie wir uns das vorstellen.
Okay, Ron, was ist denn deine Rolle dabei? Also ich habe gerade gehört, du sollst die Familie erhalten. Was ist deine offizielle Positionsbeschreibung?
Ganz offiziell heißt es Managing Director Operations. Ich glaube aber, dass es im gleichen Maße Mädchen für alles ist. Ne? Also ich pack da an, wo die Familie es braucht und unterstütze eben dabei, ganz, ganz tolle Menschen zu finden, die eben in der Therapie ihr Zuhause haben, sich da weiterentwickeln wollen. Das ist einer der 2 Punkte, die für uns unglaublich wichtig sind, ne? Dass wir die Therapeuten im Blick behalten, deren Arbeitsumfeld, auch deren Work-Life-Balance, finde ich immer ein schwieriges Wort, aber Work-Life-Integration, dass die eben einen schönen, tollen Arbeitsplatz haben, um, ich sage immer, die beste Therapie abbilden zu können. Das ist so das Ziel, was ich betreue mit.
Okay, also Managing Director war das? Das hört sich jetzt gar nicht nach Familie an, also habe ich jetzt gerade so spontan gedacht, aber das werden wir dann sicherlich im Laufe der Zeit lernen. Okay, spulen wir mal kurz zurück. Tanja, wo hast du deine erste Praxis aufgemacht und wann?
Die erste Praxis habe ich 2005 tatsächlich aufgemacht in Norderstedt und die besteht auch noch, zwar an einer anderen Stelle. Wir sind dann irgendwann mal umgezogen und dann nochmal umgezogen, aber ja, die besteht noch und das ist jetzt 20 Jahre her, fast genau auf den Tag, am 4. Oktober, genau.
Herzlichen Glückwunsch im Voraus.
Dankeschön.
War dir die eine Praxis nicht mehr groß genug oder wie? Also was bringt einen dazu, eine zweite Praxis aufzumachen?
Mir wurde von einer Kollegin, die schwer erkrankt ist, angeboten, ihren Standort sozusagen oder ihre Praxis zu übernehmen. Das haben wir dann gemacht Und ehrlicherweise bin ich dann schwanger geworden und mein Mann hat gesagt, er braucht auch ein Baby. Der war dann mittlerweile schon mit im Unternehmen drin als Kaufmann. Und dann gab es die dritte Praxis und dann gab es irgendwann die vierte Praxis und die fünfte Praxis und das hat sich dann so
Halt,
weitergezogen.
wo sind wir jetzt auf der Zeitachse? Also bei der vierten Praxis, das war.
Die vierte Praxis müsste ich mal überlegen. Das war 2015 so um den Dreh.
Also schon 10 Jahre Zeit gehabt dann, genau.
Genau. Und dann hat sich das irgendwie verselbstständigt und wir haben dann festgestellt, dass es total Spaß macht, Leute zu entwickeln, Therapeuten zu entwickeln, zu schauen, was gibt's denn da für Möglichkeiten? Und wenn du dich mal zurückerinnerst, 2005, da haben wir mit 29 Euro irgendwas eine Therapie abgerechnet.
Ja.
Und da war es halt unser Bestreben, wie können wir den Arbeitsalltag von den TherapeutInnen so gestalten, auch mit diesem kleinen Betrag, dass er trotzdem gut ist, dass wir schauen, dass wir auch mal über den Tellerrand drüber gucken können und auch Sachen anbieten können, die andere Praxen halt vielleicht auch nicht anbieten können,
Ja.
um auch als Arbeitgeber dann attraktiv zu sein, ganz klar.
Da ist ja inzwischen echt viel passiert.
Zum Glück.
Bist du jetzt inzwischen zufrieden mit dem, was du erlösen kannst mit Logopädie und Ergotherapie, oder bist du immer noch unzufrieden?
Ich bin unzufrieden, weil ich gerne unsere Mitarbeitenden noch besser vergüten wollen würde und auch entsprechend dann das, was man über die Krankenkassen einnimmt, auch gerne in noch besseres und noch mehr Material, Therapiematerial einsetzen würde, damit da die Arbeitsbedingungen einfach noch besser werden und man das noch, die Leistung, die wir bringen in diesem medizinischen Beruf, halt auch monetär abgebildet werden können.
Bleibe ich jetzt mal bei dem Thema. Also ihr habt dann 4 Praxen aufgemacht in 10 Jahren ungefähr, und dann habt ihr angefangen zu sagen, Hamburg wird uns zu klein. Jetzt müssen wir noch ein
Genau.
bisschen uns auch räumlich ausweiten.
Genau.
Wie kommt man auf die Idee, in Bremen eine Praxis aufzumachen, weil man in Hamburg seinen Standort hat?
Ehrlicherweise war das die Idee von meinem damaligen Gesellschafter, weil der aus Bremen stammt oder aus der Ecke von Bremen. Und da sind wir auf die Idee gekommen und dann gab es da den zweiten Standort und mal gucken, vielleicht gibt es irgendwann auch nochmal den dritten. Aber wir haben jetzt erstmal da mit der Ergotherapie dieses Jahr noch angefangen. Das heißt, da sind wir mittlerweile an zwei Standorten vertreten.
Das heißt, du machst es gar nicht allein, sondern ihr seid mehrere Leute, die als Gesellschafter gemeinsam fungieren. Also auch da eine Familie in der Struktur.
Nee. Nee,
Okay.
den Gesellschafter gibt es mittlerweile nicht mehr.
Okay.
Nee, also mein Mann und ich, wir machen das tatsächlich alleine und jetzt die weiteren Projekte werden wir dann mit Ron zusammen übernehmen oder gemeinsam auf die Beine stellen. Genau, aber die Struktur, wie wir sie jetzt haben, das sind wirklich nur mein Mann und ich. Also wirklich
Okay.
Familienstruktur.
Jetzt ist natürlich, wenn man das von draußen anguckt, es gibt, du hattest schon ein paar Ketten erwähnt, die auch euch kaufen wollten und so weiter. Und irgendwie habe ich das Gefühl, also ihr dürft mich gerne korrigieren, wenn ihr es anders seht, dass die meisten dieser finanzgetriggerten Ketten nicht erfolgreich sind oder nicht hinkriegen, dort etwas umzusetzen, was sie sich alle davon erträumt haben, nämlich da so eine Cash-Cow draus zu machen. Was ist bei euch anders als bei diesen Ketten? Warum glaubt ihr, dass man mit einer Kette gut vorankommt?
Ich glaube, was uns abhebt, ist, dass wir nicht dahin schielen, wie kriegen wir das meiste aus den Therapeuten rausgepresst und aus den Patienten, sondern wie kriegen wir die Therapeuten bestmöglich entwickelt? Was können die machen, nicht nur persönlich, sondern auch fachlich, also wirklich ganz umfassend? Was können wir tun, damit die gut arbeiten können, dass die Projekte selber übernehmen können, dass sie auch gerade in unserem frauenlastigen Beruf auch eine Karriere ein Stück weit machen können und einfach schauen können, okay, jetzt habe ich keine Lust mehr, nur noch zu therapieren, jetzt möchte ich auch noch mal ein bisschen was anderes machen. Was können wir da anders machen? Was können wir denen noch anbieten? Ich glaube, das ist ein ganz großer Punkt und die Nahbarkeit. Also wir sind regelmäßig in den Praxen bei uns vor Ort. Wir sind mindestens einmal live mit allen Praxisleitungen und allen Leuten, die daran beteiligt sind, zusammen, haben ein großes Meeting den ganzen Vormittag. Und ich glaube, das ist das, was uns unterscheidet von den Geldgebern. Na, die sitzen dann irgendwo und haben das Geld gegeben und das muss alleine vor Ort laufen und sind halt nicht mehr ansprechbar. Und wir sind halt immer noch die ersten Ansprechpartner, wenn es um irgendwas geht. Ich habe zu allen Mitarbeitenden Kontakt, zu dem einen ein bisschen mehr, zu dem anderen wieder ein bisschen weniger. Und die Mitarbeitenden können halt auch mit entscheiden, wenn sie wollen. Was wird als nächstes an Material angeschafft? Welche Fortbildungen stehen gerade an? Wir haben sogar Anfang diesen Jahres haben wir mit denen ein großes Meeting gehabt mit allen Mitarbeitenden. Wie können wir die Steigerung der Krankenkassen umsetzen? Möchtet ihr mehr Urlaub? Möchtet ihr mehr Fortbildungstage? Möchtet ihr mehr Gehalt? Und haben die mit in den Entscheidungsprozess einbezogen, dass die halt auch mit schauen können, was wird denn überhaupt mit solchen Geschichten wie Vergütungserhöhungen gemacht?
Wenn ich jetzt als Mitarbeiter bei euch anfange, nehmen wir mal an, ich könnte das, also sowohl fachlich als auch von der Persönlichkeitsstruktur her, muss man ja Geduld, ja, ich bewundere alle Therapeutinnen wie dich und alle deine Leute, dass ihr immer so geduldig seid. Ich find es total faszinierend, mit welcher Engelsgeduld Therapeutinnen und Therapeuten arbeiten. Also voll Respekt, das ist
Dankeschön.
sensationell. Aber nehmen wir mal an, ich wäre jetzt jemand, der bei dir arbeiten würde. Wie würdest du mich dann entwickeln jetzt?
Also erstmal würde ich fragen, wo möchtest du überhaupt hin? Wo möchtest du in 2, 3, 4, 5 Jahren sein? Gibt es irgendwelche Schwerpunkte, die du dir setzen möchtest? Gibt es bestimmte Fortbildungen, die du gerne machen möchtest? Gibt es Zusatzaufgaben, die du übernehmen möchtest? Da würde ich halt schauen und dann gucken, dass wir da gemeinsam die Schritte gehen und gucken, wie wir das umgesetzt bekommen. Sowohl monetär als auch mit einer Zeitschiene, weil Fortbildung, gerade so Fachtherapeuten, die brauchen ja auch viel Zeit. Und auch da unterstützen wir und machen da entsprechende Angebote für die Therapeuten.
Wenn ich jetzt sagen würde, ja, boah, ich will bei dir lernen, wie man eine Praxis führt, und dann will ich meine eigene Praxis aufmachen.
Ja, kann der oder diejenige ja gerne machen. Und auch das ist überhaupt kein Thema, weil ich selber auch als Coach für Unternehmen in der Heilmittelbranche arbeite und auch noch bei einem anderen Anbieter, nicht nur für die Heilmittelbranche, sondern allgemein für Unternehmer. Genau.
Okay, also du hast dich voll der Unternehmensseite
Ja,
verschrieben.
aber mit meinem
Ja.
Therapeutenherz.
Mit deinem Therapeuten.
Ja.
Okay. Was ist der Unterschied zwischen Unternehmerherz und Therapeutenherz?
Ich glaube, mir geht es nicht um die Zahlen, Daten, Fakten. Nein, ich glaube es nicht. Ich weiß, dass es mir nicht so um die Zahlen, Daten, Fakten geht. Dafür habe ich meinen Mann und Ron mit im Unternehmen. Ich schaue halt, wie geht es den Therapeuten? Wie geht es denen in der Therapiesituation? Wie geht es denen im Alltag? Wir haben zum Beispiel keine Fließbandtherapien bei uns, also nicht 45 Minuten am Stück und dann kommt der nächste Patient. Wir haben da immer Zeitslots. Mir ist es wichtig, dass die Therapeuten bei uns auch genügend Zeit zur Vor- und Nachbereitung haben.
Ist das, also ich kenne durchaus Therapeuten, die sagen, sie wollen gar keine Slots dazwischen haben, sondern dann können sie früher nach Hause gehen und machen Nachbereitung zu Hause. Was machst du mit solchen Kandidaten?
Da haben wir schon feste Leitplanken bei uns, dass wir sagen, nee, das ist wichtig aus den und den Gründen. Und die Leute, die bei uns anfangen, die lassen sich halt darauf ein, die geben da ihr Commitment. Und ja, also da haben wir bisher noch keine Schwierigkeiten gehabt, ehrlicherweise. Das kommunizieren wir am Anfang ganz transparent, wie das bei uns aussieht und abläuft. Und das ist überhaupt kein Thema.
Das klappt ja gut bei Logopäden. Wie viel Vor- und Nachbereitungszeit habe ich, wenn ich bei euch arbeite?
Pro Therapie 15 Minuten.
Das heißt, ich habe eine Viertelstunde Pause zwischen zwei
Nee,
Einheiten.
wir haben Zeitblöcke gesetzt am Tag, wo fest Therapiezeit ist, wo keine Therapie eingeplant wird. Und
Und da
da
macht man
ist
das
das
ja.
dann,
Ja,
genau. Also
okay, alles
nicht,
klar.
weil 15 Minuten am Stück, also ich habe das selber gehabt, als ich angestellt war und irgendwann gab es nicht mehr genügend Zeitschriften im Wartezimmer, weil man braucht ja auch nicht immer 15 Minuten pro Patient. Und ja, da habe ich gesagt, nee, das möchte ich nicht. Wir haben 5 Minuten zwischen den Therapien und dann nochmal extra Zeitblöcke geplant, dass die auch wirklich ihre Zeit haben für die Vor- und Nachbereitungszeit.
Habt ihr irgendwas vorbereitet, so konzeptionell? Ich habe das gelesen, ihr habt ein Therapiekonzept. Ich war nicht ganz sicher, dieses Logo-Workbook ist was anderes als das Therapiekonzept, was ihr für eure Logopädie habt. Und ihr sagt, ihr habt so ein einheitliches Konzept, was sich an Methodenmix speist. Wie geht das? Also, das heißt, ihr arbeitet schon standardisiert, ihr arbeitet mit standardisierten Methoden.
Ja, wir arbeiten mit standardisierten Diagnostiken, wir arbeiten mit standardisierten Tests, damit jeder Therapeut bei einem Therapeutenwechsel immer genau weiß, okay, das ist die Auswertung, das heißt das und das. Ich kenne das noch so zu meiner Zeit, das ist jetzt ja auch schon ewig her, als ich meine Ausbildung gemacht habe. Da kam jeder mit seinem Screening-Verfahren. So, und wenn du
Seinem
aus
eigenen, ja.
unterschiedlichen Schulen kamst, dann wusstest du nicht, okay, was hat der Kollege, die Kollegin da gerade gemacht, konntest das nicht auswerten. Und deswegen ist es uns wichtig, dass wir mit standardisierten Verfahren arbeiten, sowohl in der Diagnostik, aber auch in der Therapie. Wir aber da auch schauen, okay, was braucht der Patient jetzt? Ein Konzept einfach dem Patienten so überzustülpen, funktioniert in meiner Welt nicht. Da darf man und darf jeder Therapeut bei uns, jede Therapeutin gucken, was habe ich denn in der Ausbildung gelernt, was braucht der Therapeut jetzt? Der Patient, Entschuldigung, nicht der Therapeut, der Patient.
Na gut, der
Genau.
Therapeut braucht auch einen gewissen sicheren Rahmen, dass er weiß, was
Genau.
Sache ist. Wie kriegt ihr das hin in eurer Kette oder in eurer Familie, Entschuldigung, dass die Kolleginnen und Kollegen nicht alle einsam und alleine in ihren jeweiligen Therapiekämmerlein so vor sich hinarbeiten, sondern dass ich mal Benchmarken ist vielleicht zu viel gesagt, aber dass ich sozusagen auch davon lernen kann, wie du jemanden behandelst und mich mit dir austauschen kann.
Wir haben regelmäßige Teamsitzungen in den einzelnen Standorten. Wir haben eine große gemeinsame Chat-Gruppe, wo jeder Fragen reinstellen kann und die werden dann auch fundiert beantwortet. Manchmal auch im Zweiergespräch. Das ist immer ganz unterschiedlich, was gerade gebraucht wird. Wir machen interne Fortbildungen zum Beispiel. Die Mittagspause oder die Mittagspausen alle zeitgleich. Das heißt, alle Therapeuten haben zur gleichen Zeit Mittagspause. Und auch da kann dann ein persönlicher und ein fachlicher Austausch stattfinden. Genau. Und wir haben natürlich auch regelmäßige Team-Events, wo dann alle auch zusammenkommen.
Also diese Mittagspausen, die gemeinsam, finde ich ganz witzig. Das heißt, du hast gesagt, hier, pass auf, wir machen alle zusammen Pause, damit sichergestellt ist, dass wir uns auch austauschen.
Nicht fachlich zwingend, sondern mir ist es wichtig, dass alle zur gleichen Zeit Ruhe haben. Wenn jetzt ein Therapeut in der Mittagszeit einen Patienten drin hat, dann können die anderen sich nicht mehr ungestört unterhalten und haben nicht mehr ihren Rückzugsort, und können gar nicht abschalten. Deswegen ist es mir so wichtig, dass es mindestens diesen geschützten Rahmen einmal in der Mittagszeit gibt, wo alle Therapeuten wissen, okay, die Tür ist zu, da kommt kein Patient rein. Es klingelt sowieso bei uns in den Praxen fast überhaupt gar nicht das Telefon. Dafür haben wir eine Zentrale. Aber da ist wirklich, jetzt sind wir bei uns und wenn jemand auch ein privates Problem hat oder ein Thema hat, was er gerne ansprechen möchte, dann kann er das in dieser Zeit machen, ohne dass ein Patient im Wartezimmer lauscht oder im Therapieraum oder irgendwas mitbekommt.
Und deine Leute finden das alle gut. Also die wollen
Die
alle
wollen's.
Pause machen.
Wenn sie nicht wollen, ich meine, Pausen müssen sie machen, ne? Die
Ja,
können auch
ja.
alleine Pause machen, aber die meisten, die allermeisten, die finden das schon gut. Und ich glaube, dass es bei uns einfach so ist, wer sich für uns entscheidet, der entscheidet sich aktiv für uns und gibt auch das Commitment. Und da die von Anfang an wissen, worauf sie sich einlassen, ist das super. Und wenn man in der Probezeit feststellt, passt doch nicht so, ist schwierig. Dann hat jeder die Möglichkeit zu sagen, funktioniert nicht. Okay, ist es auch in Ordnung.
Es gibt zig Kolleginnen und Kollegen, die sagen, oh, wenn ich erstmal jemanden habe, lasse ich ihn auch nicht wieder gehen, weil ich brauche unbedingt Therapeutinnen und Therapeuten. Das macht ihr anders.
Das machen wir tatsächlich mittlerweile anders. Ging mir früher auch ganz, ganz lange so, dass wir wirklich auch jeden eingestellt haben, der da war. Mittlerweile gucken wir uns die Leute wirklich genau an und fordern auch ein Commitment ein. Ich habe mal so von jemandem gehört, eine faule Erdbeere im Körbchen steckt alle anderen Erdbeeren an. Und deswegen gucken wir da ganz genau und sind da sehr transparent und sehr schnell auch, wo wir sagen, okay, das funktioniert nicht. Es finden dann natürlich Gespräche statt und so weiter. Wir haben da eine Eskalationskette sozusagen oder Deeskalationskette. Aber wir schauen ganz genau, was tut dem Team gut, was tut dem Team nicht gut. Das Team darf auch mitentscheiden, ob jemand bei uns anfängt. Und wenn die sagen, nee, wollen wir nicht, dann ist das auch in Ordnung. Dann wird dieser Mensch nicht eingestellt.
Das hört sich alles so an, als wenn Geld bei euch überhaupt keine Rolle spielt.
Doch, natürlich.
Bis jetzt haben wir nicht so viel über Geld geredet. Okay. Ich kann mal deinen Managing Director fragen, wie viel Prozent eures Umsatzes ist GKV und wie viel Prozent ist irgendwas anderes?
GKV würde ich sagen, auch müsste Tanja mich verbessern, sind bestimmt 80%,
Mehr
70,
sogar.
80%, ne?
Mehr
85.
sogar. Ja.
Wir haben schon, also ich finde, wir haben sehr starke Kooperationen damit drin, die habe ich jetzt nicht im GKV-Sektor verordnet, sondern die kommen ja auch, also die speisen sich ja auch aus anderen Töpfen. Das ist ja in Hamburg ein sehr gutes System, was wir da aufgebaut haben, was ich total wichtig finde, dass man mit den passenden Kooperationspartnern eben dort auch eng zusammenarbeitet, ne? Weil auch
Was
dort ist
macht ihr da? Ihr macht
eine
Leistungen
Nachfrage.
außerhalb der GKV-Geschichte oder außerhalb der klassischen Heilmitteltherapie?
Ja, zum Beispiel in Kitas, ne? Also Kita für E-Kinder, Kinder mit einem E-Status, dass die dann dementsprechend vor Ort betreut werden können in den passenden Einrichtungen. In Hamburg ist das ja dann darüber, dass wir gar kein klassisches GKV-Angebot haben, sondern eben mit der Kita direkt abrechnen, ne?
Mit
Das
den
heißt,
Trägern, genau.
die Träger der Kitas bezahlen. Okay, Tanja, was ist das denn für ein Konzept?
Naja, wir dürfen in bestimmten Bereichen dürfen wir auch in Einrichtungen oder in Einrichtungen und therapieren. Im Rahmen der Zulassung oder wie die GKV uns das vorgibt, machen wir das natürlich. Und
Ja, aber das ist auch GKV dann. Also ihr habt ja
das
nun.
ist GKV. Wir haben aber auch zum Beispiel die Frühförderung, die wird
Ja.
über einen anderen Topf gespeist. Und es gibt einige Einrichtungen in Hamburg, die über, jetzt lass mich lügen, über irgendwelche Ämter Töpfe haben. Ich stecke da ehrlicherweise gar nicht mehr so dick drin. Und darüber wird dann abgerechnet. Die kommen dann nicht mit Verordnung, sondern es ist dann ein Vertrag mit der Einrichtung, ob Schule oder Kindergarten, und die kriegen dann woanders eher Geld
Die
her.
kriegen das von irgendwelchen staatlichen Trägern oder so.
Genau.
Ja, genau, okay, gut. Also ihr arbeitet also überwiegend GKV und eure Leute verdienen durchschnittlich, überdurchschnittlich?
Überdurchschnittlich.
Überdurchschnittlich. Alright, das heißt, ihr verdient unterdurchschnittlich.
Nee,
Okay,
wir
wie geht ihr?
verdienen genauso gut oder schlecht wie die Therapeuten, sage ich jetzt mal. Ich glaube, unser Schlüssel ist einfach, dass wir durch unseren Patientenservice, den wir haben, einen riesen Blick auf die Auslastung haben. Und dadurch, dass alle Therapeuten, außer sie sind auf dem Hausbesuch, zur gleichen Zeit anfangen und zur gleichen Zeit wieder aufhören, ist es halt auch einfach, wenn jemand im Urlaub ist oder krank ist, da die Patienten hin und her zu schieben. Es geht natürlich nicht über 20 oder 5 Therapeuten hin und her, sondern immer so über 2 oder 3. Hat natürlich auch den Vorteil, wenn man schon mal so eingefahren ist und auf dem Patienten und man nicht mehr nach links und rechts gucken kann, dass jemand Neues nochmal mit einem anderen Blick drauf schaut. Und es ist eine Qualitätssicherung aus meiner Sicht. Genau, und wir haben eine fast 100%ige Auslastung bei den Therapeuten.
Okay, Auslastung heißt für euch, wie berechnest du Auslastung in der Logopädie jetzt mal?
Bei uns ist es so, dass die Therapeuten in 40 Zeitstunden 40 Therapien leisten müssen,
Alles klar.
und das ist fast 100%. Also ich glaube,
Ja.
das Schlechteste waren mal 95% oder
Wir hatten uns erklärt, das ja, warum das
so.
funktioniert.
Genau.
Das
Ja,
heißt,
und ein zweiter, Entschuldigung,
ja
wenn ich
klar.
da kurz einhake, aber ein zweiter Teil, der da auch ganz wichtig ist, das wird ja alles aus eigenen Geldern finanziert, ne? Also wir müssen keinem Geldgeber da eine Rechenschaft schuldig sein oder einen gewissen Profitlevel erreichen, sondern sind da eben unabhängig in unserer Arbeit, ne? Und können dort
Klar.
die Dinge in den Fokus stellen, die wichtig sind, ne? Und so kann man eben auch sehr gut überdurchschnittlich vergüten, wenn man eben das direkt zurückspielen kann und nicht andere noch damit befrieden muss.
Gibt es Diskussionen, wenn die Leute sich bei euch melden, dass sie sagen, in anderen Praxen muss ich nur 36 Einheiten machen in der Woche?
Nee, eher andersrum, dass ja, oh, wie cool, bei euch brauche ich nur 40 Therapien in 40 Stunden zu machen, in anderen Praxen muss ich dafür 48 Therapien leisten.
Ah, okay, sowas gibt es auch. 48 Therapien, wow, das ist knackig. Das dürfte die Ausnahme sein, würde ich mal vermuten. Aber egal.
Das haben wir nicht ganz so selten, ehrlicherweise.
Echt?
Ja.
Dann liegt das ja noch
Ja,
in Hamburg.
man kann ja in dem 45-Minuten-Takt dann doch auch die eine oder andere Therapie mehr am Tag stattfinden lassen. Ne? Das kann man schon geballter abbilden.
Ja klar, man kann auch in der Physiotherapie im 5-Minuten-Takt Patienten behandeln, macht trotzdem kaum jemand, weil man Leute
Genau.
verbrät sozusagen oder
Ja.
verheizt. Und das wollen wir ja nicht. Und das wollt ihr auch ihr nicht, das wollt ihr auch zu
Genau.
euren Familiengeschichten nicht passen. Insofern ist es eine relativ komfortable Situation. Also ihr behandelt 40 Minuten. Habt ihr irgendwelche Standardisierungen, um die Vor- und Nachbereitung für eure Leute möglichst einfach zu haben? Aber habt ihr irgendwie Material so vorbereitet, dass ich als Mitarbeiterin schnell gut mich vorbereiten kann?
Ja, also wir haben A, in den Praxen überall ausreichend Material stehen. Wir arbeiten mit einer Software, mit einer Dokumentationssoftware. Es wird halt online alles dokumentiert. Und da ist halt auch alles schon vorgegeben, ne? Also zudem haben wir gleich am Anfang, als ich mich damals selbstständig gemacht habe, da kam das gerade auf mit dem Qualitätsmanagementsystem. Da habe ich beim DBL noch ein Seminar besucht, und seitdem wächst und gedeiht unser ja, unser Therawiki, sage ich jetzt mal,
Ja.
ehemals Therapeutenhandbuch. Jetzt heißt es bei uns Therawiki, und da steht halt auch alles drin. Von wie melde ich mich krank bis zu wie gehe ich in Urlaub, wie bestelle ich Material und so weiter. Aber auch, wie laufen die Therapien ab?
Würdest du sagen, das ist ein Vorteil, wenn man mit mehreren Praxen unterwegs ist, dass man dann sowas wie ein Wiki oder ein QM-Handbuch oder Praxishandbuch, wie man das nennen will, ist immer das Gleiche. Ist das einer der Vorteile, die ihr habt, weil ihr eine Kette seid?
Nee, ich glaube tatsächlich, dass sowas für jede Praxis sinnvoll ist.
Keine Frage.
um einfach die Einarbeitungsabläufe auch besser abbilden zu können und dafür Prozesse und Strukturen einfach zu entwickeln. Es ist natürlich einfacher, wenn es jemanden gibt, der das pflegt und der immer darauf achtet, okay, jetzt gibt es eine Neuerung, müssen wir da reinschreiben und andere Sachen dafür wieder rauslöschen. Und ich glaube, das ist einfacher, wenn du halt mehrere Schultern hast, auf die du das packen kannst. Und in der Einzelpraxis ist es dann ja doch eher die Praxisinhaberin oder der Inhaber, der dann die Aufgabe hat, das alles zu übernehmen. Und da die ja meistens auch noch mitarbeiten, wirklich am Patienten, ist das natürlich dann eine
Ein bisschen enger, ne?
Zusatzgeschichte,
Ja,
genau.
klar. Wie viele Leute habt ihr so overheadmäßig, die nur Verwaltung machen?
Also, ich gehe mal von oben nach unten. Das ist der Ron, das bin die ich und mein Mann. Und dann haben wir zwei Leute im Patientenservice und wir haben fünf Manager bei uns im Team. Das sind alles Therapeuten, Ergotherapeuten und Logopädinnen, die dann dafür zuständig sind, uns zu unterstützen, den Kontakt in die Praxen zu haben. Genau.
Jetzt habt ihr, hast du vorhin gesagt, okay, eine unserer Kerngeschichten ist, dass wir eine gute Auslastung haben. Wissen eure Leute, wie viel Auslastung sie jeweils haben? Also kommuniziert ihr diese Zahlen an die einzelnen Personen oder an die einzelnen Praxisstandorte oder wie wird das gemacht?
Ja, also die Praxisleitungen werden darüber regelmäßig in Kenntnis gesetzt, einmal im Monat, wenn wir zusammenkommen. Und mit den Mitarbeitenden, da ist so ein Gentleman Agreement, sage ich jetzt mal. Wenn irgendwas schräg läuft, dann sagen wir Bescheid, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Und rein theoretisch haben aber alle Mitarbeiter die Möglichkeit, über unsere Software zu gucken, wie ist
Wie
denn
seine
meine
Auslastung? Ja,
Auslastung,
okay.
genau.
Gut, okay. Was habt ihr doch für Kennzahlen für eure Leute? Habt ihr irgendwelche Qualitätskennzahlen oder irgendwelche anderen wirtschaftlichen Kennzahlen? Also Auslastung war ein Punkt, der ist ja mehr oder weniger entscheidend für die Rentabilität. Was habt ihr noch?
Was wir so im Management-Team angucken, ist natürlich der Umsatz pro Mitarbeiter, aber auch pro FTE, also Vollzeitäquivalent. Dann haben wir.
Warum guckt ihr das an? Habt ihr unterschiedliche Preise? Sonst wäre auch die Auslastung völlig
Nee,
ausreichend.
nee, nee. Wir gucken ja die Auslastung auch übers gesamte Unternehmen an. Und
Ach
es
so,
gibt
okay.
Therapeuten, die sind halt ein bisschen produktiver als andere Therapeuten. Die machen, gehen nochmal die Extrameile oder machen mehr Gruppentherapien. Und da schauen wir dann einfach, wie ist da der
Ah,
Umsatz.
aber
Genau.
gutes Stichwort, Gruppentherapie. Macht ihr Paralleltherapie? Kriegst du deine Leute dazu, Parallelbehandlung zu machen?
Teils, teils. Einige sind so, yay, und andere sind so, oh, gar nicht. Aber wir sind da auf einem guten Weg. Ich glaube, mittlerweile hängt denen auch das Thema Gruppentherapien wirklich schon zum Halse raus, weil
Weil
wir da
du immer wieder
wirklich,
davon anfängst.
weil wir alle davon immer wieder anfangen und das natürlich auch im Blick einfach haben, ne? Wir
Woran
haben.
liegt das? Also woran liegt diese Aversion von Logopäden und Ergotherapeuten, Parallelbehandlung nicht zu nutzen? Es ist mir ein Rätsel.
Weil es während der Ausbildung nicht unterrichtet wird. Und ich
Okay.
glaube, da ist einfach eine ganz große Hemmschwelle, eine Unsicherheit. Wie mache ich das überhaupt? Kann ich überhaupt beiden Patienten gerecht werden? Was ist, wenn der eine sich schneller entwickelt als der andere? Was ist, wenn die vielleicht auch noch unterschiedliche Störungsbilder haben? Der eine kann das K nicht aussprechen und der nächste das Sch nicht. Kann ich das trotzdem machen? Und dann dieses Organisieren, die dann in eine Gruppe zusammenzuführen und nicht dem Patienten alles recht machen zu wollen. Ich glaube, das ist ein großer Hebel an
Und
der
was machst du jetzt, um
Geschichte.
mich davon zu überzeugen, dass ich es dann endlich mache? Jetzt bin ich mal gespannt.
Wir schulen unsere Leute, es gibt interne Fortbildung, wir gehen mit denen ins Gespräch, wir haben eine Gruppentherapiebeauftragte, die in den Teams Fortbildung macht, als erste Ansprechpartnerin fungiert, sich die Pläne und die Patienten anschaut mit den Therapeuten zusammen und dann guckt, Mensch, guck mal, die könnten in eine Gruppe passen, probier das doch mal aus und wenn nicht, dann teilst du die halt wieder, einfach so das Hindernis so klein wie möglich zu machen.
Gruppentherapiebeauftragte, meine Güte,
Ja.
das ist
Aber Ralf, ganz
ja.
ehrlich, bei einer Warteliste von 1 bis 1,5 Jahren, ethisch bleibt uns gar nichts anderes übrig, als langfristig auf Gruppentherapien
Okay, jetzt gucken wir
umzuschwenken.
mal, wie hoch eure Ethik ist. Wie viel Prozent eurer Therapien sind Parallelbehandlung?
Noch nicht so viele, leider.
Ah, unethisches Verhalten.
Ja,
Okay.
ist
Nee,
leider noch
klar.
so.
Ja, du, das
Reicht
habe
noch
ich.
nicht.
Ich habe das neulich mit einer Praxis so ein Gespräch gehabt. Da haben wir über Gruppen so Parallelbehandlung gemacht und eine angestellte Mitarbeiterin sagte, ja, sie würde gerade das machen und das würde ganz toll funktionieren. Das wäre super, weil ihre hätte das übernommen, weil die andere gerade im Urlaub wäre, ihre Kollegin. Und das würde total Spaß machen, hätte sie gar nicht so eingeschätzt. Und dann am Schluss frage ich, naja, was machst du jetzt, wenn die wiederkommt? Ja, dann geht die Patientin wieder zurück. Sag ich, aber das war doch so cool. Hast du gerade ausführlich erzählt? Nee, nee, sagt sie, das will ich nicht auf Dauer machen. Da habe ich so gut überlegt,
ah, das ist doch, also ich finde das total, ich habe es früher schon gemacht und geliebt, als ich selber noch therapiert habe. Das ist so cool. A, hast du nicht den Stress, wenn ein Patient absagt, dass du die Lücke wieder neu belegen musst. Und B, motivieren die sich ja auch gegenseitig. Ne? Und übernehmen manchmal ja auch Einheiten der Therapie selbstständig, dass sie sich verbessern oder korrigieren oder so. Und das ist, ich finde das total cool. Ich mag
ja,
Therapie.
Finde ich auch.
Also es gibt ja im Terra-Kosmos bei uns auch schon super schöne Success-Stories, wo sich richtig Freundschaften gebildet haben, haben sich in der Therapie kennengelernt und gehen jetzt einmal die Woche nachmittags zusammen zum Knobeln oder so. Also es ist ja, da steckt
Oder
ja auch
fahren in
so
Urlaub,
viel,
ne?
fahren in Urlaub, genau. Da steckt so viel mehr drin. Ich glaube, dass das etwas ist, was wir einfach auch noch mehr verteilen müssen. Auch wenn man jetzt an jüngere PatientInnen denkt, die dann Freundschaften bilden und sich dann im Sandkasten oder beim Fußballverein wieder treffen oder das gemeinsam dann ausüben. Und das sind so Themen, ich glaube, das muss noch so ein bisschen anlaufen, einfach ein Gefühl für die Success-Stories der Gruppentherapien zu bekommen, damit man da einfach weiß, man tut etwas ganz, ganz Positives auf sehr, sehr vielen Ebenen.
Das würde ich dann Therapie-Tinder nennen,
Ja, genau. Ja, das ist schön. Match,
okay,
no
naja,
match.
okay. Alright, also okay, jetzt habe ich schon, jetzt weiß ich, was bei euch läuft. Ihr bahnt auch Beziehungen an, in welcher Form auch immer. Aber ja, ich glaube, das ist ein Problem, also ich habe schon mit ganz vielen Kolleginnen und Kollegen darüber geredet, die alle sagen, ja, ich versuche das, aber es ist mühsam, ist schwierig, meine Leute tun sich schwer, das umzusetzen. Ich hatte vorhin schon gesagt, habt ihr Material? Also ihr habt standardisierte Testverfahren, davon gehe ich mal stillschweigend aus. Das heißt, ihr habt eine Liste von Tests und dann
Genau.
werden Leute eingewiesen, wie sie die Tests machen sollen.
Genau. Also es sind wirklich die Leute auch während der Ausbildung oder des Studiums kennenlernen. Das heißt, da entfällt dann auch die große Einarbeitung. Da haben wir das auch sehr niederschwellig gemacht. Und auf der anderen Seite arbeiten wir aber auch mit der Hochschule Bremen zusammen, mit Professor Schaff-Redfeld und haben da ja auch die Praxis sozusagen und betreuen da auch ganz viele Bachelorarbeiten zum Beispiel. Und da kriegen wir auch immer ganz viel Input. Was ist denn jetzt gerade so up to date? Welche Testung hat sich als gut erwiesen, welche nicht? Und welches Therapiematerial hat sich als gut erwiesen? Und dann darf man ja auch immer schauen, okay, nicht jedes Therapiematerial passt zu jedem Therapeuten und auch nicht zu jedem Patienten. Wer mag was? Das heißt, alle, die bei uns anfangen, kriegen erstmal auch ein Begrüßungsgeld sozusagen, von dem sie sich ihr Lieblingstherapiematerial anschaffen können, wo sie sagen, ohne das können sie nicht leben, damit da erstmal auch der Einstand schön gemacht wird.
Okay, wie viel Geld kriege ich für mein Lieblingstherapiematerial?
Erstmal 150 €, wenn das nicht reicht, dann gibt es auch noch mehr. Haben
Okay,
wir auch schon gehabt, ja.
schöne Idee. Da gibt es jetzt bestimmt diverse Leute, die gerade sagen, oh ja, das kann ich auch machen, das ist eine gute Idee. Therapiematerial habt ihr auch selbst produziert. Das sind, glaube ich, diese Workbooks, ne?
Genau.
Was ist
Wir
denn
haben
das?
Linus und Lina Bücher. Da, es war ganz, ganz lange mein Traum, mal eigenes Therapiematerial herzustellen oder zu entwerfen, weil ich den Eindruck hatte, okay, was es damals gab, das war mir alles zu alt und auch schon abgegriffen und nicht wirklich schön, so richtig, richtig schön. Und eine ehemalige Mitarbeiterin hatte dann die Idee, ja, lass es mal gemeinsam machen. Mein Mann arbeitet halt bei dem Verlag. Und so hatten wir dann schon
Bei
einen Door-Opener
Athena,
und die haben uns dann auch noch eine Grafikerin zur Seite gestellt und jemanden, der uns dann die Texte entworfen hat. Und wir kamen dann mit den ganzen Übungsideen und haben dann die Workbooks mit Linus und Lina entworfen.
das sind Bilderbücher oder was ist das hier? Kann man das so sagen?
Genau, das sind im Prinzip Bücher, die mit einer Story einen roten Faden haben und Linus und Lina erleben ganz viele Abenteuer und müssen diese auch bestehen. Und das sind dann halt immer irgendwelche logopädischen Aufgaben, ob das jetzt Mundmotorik ist oder wir haben ein Workbook für K oder für T oder für S und Sch haben wir. Ja, und das ist dann halt immer entsprechend abgewandelt mit unterschiedlichen Aufgaben.
Ja, cool. Nutzen die Kinder das?
Ja, in der Tat nutzen das die Kinder bei uns und es motiviert die Eltern auch, wenn die sich das selber kaufen müssen, die Hausaufgaben zu machen. Das war mit ein Hintergedanke, mit der Mappe, wo die ganzen kopierten Sachen drin sind oder die selbstgemalten Spiele und Aufgaben. Die wurde dann gerne mal vergessen oder es wurde nicht bearbeitet. Sobald es aber ans eigene Portemonnaie geht, dann sieht das schon wieder anders aus und die konnte man dann käuflich erwerben oder kann man käuflich erwerben und dann wird auch geübt.
Was macht ihr, wenn jemand keine Kohle hat?
Dann gucken wir, dass wir dann eine Ausnahme finden.
Okay, sehr schön. Das heißt, was kostet ein Buch?
15 Euro irgendwas.
Also unter der Zuzahlungs-, also
Genau.
ja. Und okay, jetzt habt ihr das gemacht. Wie viel da, also erste Auflage, zweite Auflage, wo seid ihr?
Nee, leider ist die Produktion eingestellt worden, muss ich sagen. Schade,
Ah,
schade,
schade.
schade. Aber wir haben noch einen Restbestand.
Okay.
Ja, das wurde nicht
Warum
so.
ist wirtschaftlich nicht erfolgreich gewesen?
Genau, es ist wirtschaftlich nicht erfolgreich gewesen. Da war nicht genügend Werbung. Man hätte damit auf dem DBL-Kongress gehen müssen und ich glaube, da mehr nach außen gehen dürfen, sowohl auf Social Media als auch auf den ganzen Fachmessen oder Ausstellungen. Genau, und das war einfach der
Ja,
Hintergrund.
das ist ein mühsamer Prozess. Gutes Therapiematerial machen ja immer mal wieder Kolleginnen und Kollegen, ne? Gibt es ja ganz viele. Und dann macht es wupp. Das denkt man so, geil, das ist tolles Zeug. Und dann macht es flop, weil man es nicht vertrieben kriegt. Ja.
Ja, genau, das ist das Problem.
Ja, also Tipp an alle, die sowas machen. Vertrieb ist 60% des Aufwandes.
Mehr, mehr.
Ja, okay, 70. Ja, so, ist ja gut
Ja,
zu wissen, ne?
ist so.
Aber also trotzdem macht man es ja auch für sich selbst. Und ich meine, das ist ja
Genau.
schick, also sieht gut aus. Wer es sehen will, auf eurer Internetseite kann man sich das angucken. Und wenn jemand so ein Buch haben will, kann er dich anschreiben und dann.
Genau, ich glaube, es gibt noch ein paar Restexemplare bei Amazon. Ansonsten kann ich auch gerne angeschrieben werden. Dann schicken wir das auch gerne nochmal
Okay,
raus.
super, alles klar. Schön. Das heißt, das habt ihr auch gemacht. Das heißt, ihr habt aber auch ein Problem mit Eltern, die sich nicht compliant verhalten, oder?
Ja, ich glaube, da kommen wir auch, kommt keiner drum rum. Das liegt in der Natur des Menschen. Am Anfang sind wir immer alle super motiviert und dann lässt die Motivationskurve ja ganz steil nach. Und im Alltag geht das unter. Also ich sehe das bei mir selber, wenn ich bei der Physiotherapie bin. Am Anfang mache ich meine Übungen und je besser es mir geht, desto weniger werden die Übungen gemacht und dann gehe ich
Echt?
nochmal hin. Ja,
Das ist
also
ja der
ich glaube,
Hammer.
das ist menschlich.
Okay. Du hattest vorhin gesagt, ihr entwickelt eure Leute. Macht ihr auch sowas, dass ihr denen helft? Also gerade in Logopädie finde ich ja, ist die Kommunikation mit Eltern ja eine echte Herausforderung. Macht ihr auch sowas, dass ihr mit den Begleitpersonen der Patientinnen und Patienten dann kommunizieren übt?
Ja, natürlich. Also das meine ich damit, dass nicht nur das Fachliche weiterentwickelt wird bei uns, sondern auch das Menschliche. Wie kann ich oder das Persönliche, wie kann ich mich verhalten mit schwierigen Patientinnen oder Angehörigen? Was kann ich da machen? Wie kann ich da ins Gespräch gehen? Welche Tools kann ich da vielleicht auch nehmen, ob rhetorisch oder auch im Status? Wie gebe ich mich da selber, um das zu erreichen, was ich gerne erreichen möchte?
Ich glaube, das tut vielen Therapeutinnen und Therapeuten weh, wenn sie mit Eltern umgehen müssen. Bei Lehrern ist das Gleiche, ne? Das Hauptproblem sind die Eltern immer.
Eltern, ja, das
Ja.
ist einfach so.
Ach, das muss man sich natürlich als, ich habe 4 Kinder, ich weiß nicht, wie viele Kinder hast du?
Ich habe einen 12-Jährigen bei 13-Jährigen und einen Bonussohn, der ist auch schon 31.
Ja, okay, mit dem wirst
Genau.
du wahrscheinlich wenig Stress haben, genau, aber.
Nee, nicht mehr.
Ja, genau. Aber dann denkt man so, okay, wir gehören also auch zu denen, die schwierig sind. Und
Ja, genau.
okay. Jetzt habt ihr einmal sozusagen die Ebene die Perspektive der einzelnen Therapeutinnen und Therapeuten, die ihre Auslastung im Blick haben oder auch wie gut sie ihre Übergaben hinkriegen und wie gut sie das hinkriegen, auch Parallelbehandlung. Da habe ich ja als einzelner Therapeut durchaus Einfluss auf das, was ich mache. Dann habt ihr die Ebene Praxis. Ich vermute mal, ihr habt eine gemeinsame Praxisauslastung, die tauscht euch innerhalb der Praxen aus. Gibt es auch eine Ebene auf Unternehmensgruppe? Also guckt ihr euch auch gemeinsam Gruppenergebnisse an. Und was ist das?
Wie meinst du das genau mit Gruppenergebnissen, dass wir uns vergleichen mit anderen in unserer Branche
Nö,
oder
aber
in
also
intern?
ihr könntet jetzt ja die einzelnen Praxen miteinander vergleichen, zum Beispiel. Also
Also
verdient die eine Praxis mehr? Ist die Auslastung bei Praxis A besser als in Praxis B? Also.
Ja, also das machen wir in der Ebene mit unserer Managerin im Büro, mit Ron und meinem Mann und mir. Da machen wir das schon, aber ansonsten machen wir das nicht mit den Managern
Macht,
oder den
ihr macht keinen
Praxisleitern.
Wettbewerb unter den Praxen.
Nein, nein,
Wer
nein.
hat die schärfste
Nein, nein, nein,
Auslastung?
nein, nein. Ehrlicherweise haben wir das mal versucht und das kam nicht gut an.
Dachte ich mir, ich wollte mich halt gerade das Geheimnis haben, wie man sowas umsetzen kann.
Nee,
Ich
nee,
würde auch
nee.
sagen, das funktioniert überhaupt
Nee,
nicht.
nee.
Ja.
Gamification funktioniert nicht so gut bei uns TherapeutInnen.
Woran
Also
liegt
bei uns
das?
nicht. Ich glaube, weil wir einfach, also ich kann es ja von mir selber sagen, ne? Ich bin selber Therapeutin, ich bin so gestrickt, ich möchte, dass es allen gut geht und dass wir alle gemeinsam was erreichen und möchte nicht gegen andere irgendwas erreichen. Das
Okay,
ist,
ja.
liegt einfach an meiner Natur. Und so wie ich unsere TherapeutInnen kennengelernt habe, ist das bei den meisten von denen auch so.
Ja klar, du lernst ja auch, dich mit Defiziten zu beschäftigen und aus Defiziten was Positives zu machen. Und wenn dann jemand kommt und sagt, hier, der ist cooler als der, dann ist es auch blöd. Ja, kann ich mir vorstellen. Ja, ich glaube, ich finde ja Therapeuten auch deswegen gut, glaube ich, weil sie sich so mit den Details beschäftigen. Na gut, das heißt, ihr macht aber, also ihr geht jetzt nicht die Praxen in den Wettbewerb.
Nein.
Wenn ich deine Leute fragen würde und fragen würde, was hast du davon, dass du in der Kette arbeitest oder in der Familie, Entschuldigung, also in einem Unternehmen, was aus mehreren Praxiseinheiten besteht, in mehreren Standorten arbeitet, was würden die dann sagen? Warum finden die das gut, dass sie in so einem Konstrukt arbeiten?
Weil wir ein unglaubliches Fachwissen haben, dadurch, dass wir so viele, viele, viele Therapeuten sind, ist das natürlich ein wahrer Schatz, ne? Es gibt nichts, was nicht hier irgendjemand schon mal gesehen hat oder therapiert hat. Man kann
Okay.
einfach fragen. Das ist ein großes Plus.
Das
Das
heißt, ich
an.
kann, wenn ich eine fachliche Frage habe, das in die Gesamtgruppe reingeben und dann
Genau.
sagt irgendjemand, ja, habe ich auch schon mal gehabt, da kannst du das
Genau,
und das
zum
und das
Beispiel.
machen. Ja,
Genau.
cool. Ja, das
Genau.
bestimmt
Oder
schön.
halt die entsprechenden Ansprechpartner. Wir haben auch für verschiedene Störungsbilder Ansprechpartner oder Paten, je nachdem, wie man das nennen möchte, die dann gefragt werden können und einfach da gut fortgebildet sind und Erfahrung haben.
Stotterbeauftragter, so wie
Gemeint.
Gruppenbeauftragter. Ja, sowas gibt
Genau,
es hier. Ja,
genau,
cool.
genau.
Okay,
Was,
das ist ein Mehrwert, wenn ihr das hinkriegt, dass die Leute das wissen, wen ich da ansprechen kann. Nutzen die das?
Total. Das wird ganz viel genutzt, ja. Also das Schwarmwissen sozusagen, es wird fast täglich angezapft, mehrmals sogar.
Dann habt ihr was geschafft, was diese anderen Ketten oft nicht hingekriegt haben, dass sie da nicht so richtig vorangekommen sind. Also
Die sind
okay.
auch untereinander total vernetzt, ohne dass wir das mitkriegen. Also auch befreundet und treffen sich auch privat und machen Geschichten. Also, und das über alle Standorte hinweg. Das ist richtig, richtig schön. Genau.
Hattest du vorhin gedacht, dass es auch Leute gibt, die Karriere machen wollen? Wie mache ich
Ja.
denn innerhalb der Gruppe Karriere, innerhalb der Familie? Ich muss mir das nicht. Wie mache ich innerhalb der Familie Karriere?
Zum Beispiel, indem man stellvertretende Praxisleitung wird oder Praxisleitung. Dann gibt es, wie gesagt, die Management-Ebene, wo man auch aufsteigen könnte. Und natürlich auch Leute, die in bestimmten Fachbereichen sich einfach spezialisiert haben und dadurch ein Wissen haben und dann als Ansprechpartner fungieren. Genau. Oder als Dozent einfach bei uns arbeiten. Solche Sachen.
Wie kommen wir jetzt zu weiteren Praxen? Also, wenn ihr wollt, dass eure Leute alle Karriere machen können, wie viel Prozent deiner Leute sind interessiert an Karriere?
Ron, wie viel sind das? 15, 20?
Ich glaube, dass sich das auch entwickelt. Wir haben so viele Mitarbeitende, die nach der Ausbildung ganz frisch bei uns gestartet sind, dann irgendwann die Stellvertretung übernommen haben, aus der Stellvertretung auch in die Praxisleitungsrolle und dann sogar ins Management gegangen sind. Ich glaube, dass man nicht, also klar können wir jetzt einmal einen Cut machen und sagen, diese Menschen alle schauen auf Karriere. Ich glaube, das sind aber auch Themen, die sich entwickeln und für die man sich vielleicht auch selbst verantwortlich fühlt. Und wenn wir dann das Thema wieder aufgreifen, wie wächst Terra weiter oder wie entwickeln wir uns weiter, dann sind es zu allem, und das finde ich total schön, Rückkehrer. Es gibt auch den einen oder die andere, die sich melden und sagen, ich möchte gerne zu Terra zurück. Was gibt es für Möglichkeiten? Ich bin jetzt vielleicht lokal an einem anderen Ort gebunden. Haben wir die Möglichkeit, dort vor Ort etwas zu entwickeln? Dann schauen wir nach Möglichkeiten. Aber eben auch alle die, die sich selbstständig machen wollen und einen starken Partner brauchen im Bereich Administration und eben auch das Schwarmwissen der Therapie, dürfen sich natürlich gerne bei uns melden, dass man dann schaut, was kann man gemeinsam entwickeln. Das ist das zweite Standbein. Und man muss halt auch sagen, ich lobe jetzt Tanja hier einmal ein bisschen über den Klee. Die hat natürlich im gesamten Logopädie-Bereich auch einfach eine Strahlkraft, ne? Also es gibt schon Menschen auch, die bundesweit ganz zentral, ganz gerichtet anfragen, ich möchte in Tanjas Unternehmung arbeiten. Welche Möglichkeiten habe ich? Ich mache mich auch auf den Weg nach meiner Ausbildung zu euch an einen der Standorte oder wir entwickeln dann eben einen Standort weiter. Also ich glaube, dass sich das so aus diesen drei Töpfen insgesamt speist.
Jetzt habt ihr ja diesen Exkurs in die Ergotherapie gemacht. War das jetzt, weil es gerade so da war, oder hat es einen medizinischen, oder ist es ein wirtschaftlicher oder medizinischer Hintergrund, warum ihr in die Ergotherapie gestartet seid?
Weder noch, weder das eine noch das andere so wirklich. Ich habe während meiner Ausbildung, habe ich 1999 ein Praktikum in den Staaten gemacht in einer Klinik und da haben Logo, Ergo und Physio zeitgleich am Patienten gearbeitet.
Cool, ja.
Und ich habe gesehen, was das für Erfolge mit sich bringt, was das mit dem Patienten macht und wie toll das für die Therapeuten auch ist. Gut, das dürfen wir jetzt zeitgleich hier nicht in Deutschland, das ist mir klar, so wirklich richtig so.
Ja, boah, kann man organisieren.
Ne, genau, aber hintereinander weg. Und das war ganz, ganz lange mein Traum und meine Vision, dass wir da interdisziplinär auch arbeiten können. Und ich habe mich aber nie so richtig daran getraut. Und irgendwann haben wir gesagt, so, wenn nicht jetzt, wann dann? Und dann haben wir eine ganz, ganz tolle Ergotherapeutin gefunden, die sich mit uns auf die Reise gemacht hat und das mit uns gemeinsam entwickelt hat. Und ja, und jetzt haben wir mehrere Standorte mit Ergotherapie, bald vier.
Ja.
Stimmt, vier.
Und wie, und was für Patienten behandelt ihr da? Also wie viel
Alles
Schlaganfall
Pädiatrie,
an Handeln?
Pädiatrie, Neurologie,
Okay.
zum Teil auch Orthopädie,
Okay.
Psychiatrie.
Und dann vernetzt ihr diese unterschiedlichen Fachgebiete miteinander und die stimmen sich dann miteinander ab.
Die sind halt in einem Komplex, in einer
Ja,
Räumlichkeit
okay.
und die haben gemeinsame Teamsitzungen, es werden Fälle gemeinsam besprochen, und man guckt natürlich, okay, der braucht vielleicht Logopädie, schau dir den mal an. Da sind
Ja.
einfach die Wege total kurz und praktisch auch für die Patienten. Und ich habe den Eindruck, dass unsere Therapeuten das richtig, richtig gut finden und da sehr von profitieren, also auch fachlich.
Warum hast du den Eindruck?
Weil ich merke, wie häufig da Rückfragen sind. Mensch, ich habe ein Kind mit dem und dem Auffälligkeiten. Lieber Ergo, kannst du mal mir einen Tipp geben, was kann ich denn machen, damit der nicht mehr so rumzappelt, zum Beispiel am Tisch? Und dass sie davon super profitieren und wir auch intern ab und zu mal eine Online-Schulung haben. Was kann die Ergo, was kann die Logo und wie können wir da eine Schnittmenge hinbekommen? Wer kann was brauchen?
Dann hast du ja wahrscheinlich auch eine dedizierte Meinung zu den unterschiedlichen Regelungen in den jeweiligen Versorgungsverträgen. Also bei den, das muss doch die Pest sein, oder? Also das ist doch, also ich erkläre es mal kurz, was ich meine. Bei den Logopäden gibt es Gültigkeit von Heilmittelverordnung und innerhalb dieser Gültigkeitszeit kann man Unterbrechungen machen, wenn man Lust hat, mehr oder weniger. Und bei den Ergotherapeuten gibt es diese Gültigkeit nicht, sondern dann kann man 70 Tage unterbrechen, die Add-on zu den 14 Tagen, die man sowieso unterbrechen könnte, dazu packen kann. Das sind ja völlig unterschiedliche Ansätze. Wünschst du dir für die elektronische Heilmittelverordnung, dass das mal synchronisiert wird?
Ja,
Sehr
auch wenn ich
gut.
selber nicht davon betroffen bin, weil das
Ja.
nicht mein Aufgabengebiet ist im Unternehmen.
Aber
Aber
trotzdem. Das ist doch idiotisch,
ja,
oder? Wir sollen
total.
zusammenarbeiten und dann mit jede Fachrichtung hat
Ja,
ihre eigenen
es ist, naja,
Befindlichkeiten.
total.
Ja, es ist okay,
Stimmt.
das ist ein anderes Thema. Gut. Aber das, also du sagst, es lohnt sich, in die Richtung zu denken, weil es medizinisch Sinn macht, interdisziplinär zu behandeln. Ne?
Nicht nur
Merkt ihr das auch, dass
medizinisch,
ihr,
auch fachlich.
merkt ihr, dass ein Patienten ist, dass es für die besser ist? Könnte man das nachweisen?
Ah, da müsste man eine Studie zu machen. Das wäre vielleicht ein schönes Thema für Professor Scharf-Rehfeld,
Ja.
dass wir das mal machen. Ob man das nachweisen, also bestimmt kann man das in irgendeiner Art und Weise nachweisen. Ich selber nicht, weil ich nicht keine Forschung betreibe. Aber ich denke, das könnte man schon tun. Es trägt auf jeden Fall zur Mitarbeiterzufriedenheit bei und auch zur Zufriedenheit der Patienten, weil die nicht an zwei verschiedene Orte rennen müssen. Dann kriegen sie in der Praxis A Logo, in der Praxis B kriegen sie Ergotherapie und dann müssen sie zweimal in der Woche zur Logo und zweimal in der Woche zur Ergotherapie. Die Wege für die Leute sind einfach viel, viel kürzer und ich glaube, dadurch alleine durch die Reduzierung des Stresses ist es einfach so, dass die Patienten dann besser sich entwickeln können.
Okay, das hat mir ganz zu Anfang hattest du gesagt, du machst so lange deine Familie größer, bis du keine Lust mehr hast. Woran wirst du das merken, dass es zu groß ist?
Ich glaube, zu groß wird es nur, wenn man alles alleine stemmen will. Also das funktioniert nicht. Das durfte ich auch schmerzhaft erfahren, dass es irgendwann nicht mehr funktioniert. Dann darf man sich Leute mit reinholen, die im besten Fall auch noch was besser machen als man selber, die noch mal ein bisschen mehr Wissen haben, um dann den nächsten Step gehen zu können, die nächste Entwicklungsstufe einfach meistern zu können. Und ich glaube, ja, solange sich Arbeit nicht wie Arbeit anfühlt oder schwer ist, sondern leicht und man jeden Morgen mit einem Lächeln aufwacht, ist doch alles gut. Und dann kann man das so lange machen, wie man Lust hat. Man muss ja nicht 50 Stunden oder 60 Stunden in der Woche arbeiten. Wenn ich mir anschaue, dass ich von 80 Stunden jetzt in den letzten Jahren auf 25 bis 35 Stunden die Woche runter bin, dann ist das Leben halt einfach auch leicht und man hat Zeit
Fast
für die
schon
schönen Dinge.
Rente. Also,
Ja, ne?
das ist der Hammer. Okay, gut. Sehr schön. Also, das heißt, ihr werdet weiter expandieren, ihr werdet weiter wachsen, ihr werdet weiter gucken, dass ihr mit Praxen, die keinen Bock auf Organisation haben oder sich mit Mitarbeiterführung überfordert fühlen, eine Möglichkeit geben, Teil der Familie zu werden. Es hört sich so ein bisschen an wie Mafia, wenn ich das, also deine Folge.
Nee, also die müssen
Okay.
ja nicht unbedingt Teil der Familie sein. Also es
Okay.
gibt ja auch die Möglichkeit, einfach beratend zur Seite zu stehen
Okay, gut.
und zu sagen,
Meinetwegen auch
hey,
das.
wie können wir denn unsere Prozesse, unsere
Ja.
Strukturen optimieren, dass wir nicht mehr die 50, 60, 70, 80 Stunden in der Woche haben.
Ja.
Ne?
Ich glaube, die Leute empfinden das als Last, so unglaublich lange
Mhm,
Wartelisten
genau.
zu haben. Das
Ja,
ist, das macht
genau.
unheimlich viel Druck.
Deswegen ist Gruppentherapie oder Parallelbehandlung der Schlüssel.
Erstaunlicherweise, ja, das könnten wir ja mal als Ergebnis, da sind wir uns völlig einig, das denke ich auch. Und wenn jemand ein Geheimrezept hat, dann möge er sich bei dir und mir melden, damit wir
Ja, sehr
darüber reden
gerne.
können.
Sehr gerne.
Okay, vielen Dank, dass ihr so viel Zeit habt. Vielen Dank, Tanja. Vielen
Vielen
Dank,
Dank dir,
Ron.
Ralf.
Jetzt hoffe ich, dass ihr alle Tanja und Ron kennengelernt habt. Stellen die Kontaktdaten dann auch ein, da kann man auch Kontakt aufnehmen. Vielen Dank, dass ihr uns Einblick gegeben habt in eine Familie, die an verschiedenen Standorten ein anderes Konzept macht, nämlich ein therapeutenzentriertes Konzept umsetzt. Habe ich das richtig verstanden?
Genau.
Das ist ja auch mal was. Cool.
Ja. Ich hoffe.
Alles klar. Dann hoffen wir,
Okay.
dass ihr weitere viele Therapeuten findet, die Lust haben, sich von euch coachen zu lassen. Viel Spaß
Sehr
beim
gerne.
Umsetzen und vielen Dank.
Dankeschön. Bis dann.
Danke,
Tschüss,
danke.
Ralf.
Tschüss.
Tschüss.
Das war OP Podcast. Der Podcast rund um Therapie und Praxis. Wir sprechen über Praxismanagement, Teamführung und über die digitale Zukunft der Heilmittelbranche. Immer donnerstags kannst du eine neue Folge hören. OP Podcast erscheint bei Spotify, Apple Podcasts und YouTube. Folg uns und teil uns auf LinkedIn, Instagram oder Facebook und hinterlass uns deinen Kommentar und deine Bewertung. Bis zum nächsten Mal.